Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, heute ist Freitag, der 24. Juli 2020. Hier ist Stand jetzt auf meinsportpodcast.de mit den Sportthemen, die heute das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Ja, und dafür sind wir auch heute wieder früh aufgestanden, um euch um Punkt 7.07 Uhr mit dem ersten Sportpodcast des Tages begrüßen zu können. Wir, das sind mein Kollege Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Und mein Kollege, der Sportfan, Sportjournalist und Stadionsprecher der deutschen Nationalmannschaft. Guten Morgen, Andreas Wurm.
Guten Morgen, Malte, und guten Morgen in die Runde. Malte, Käffchen gefällig?
Gerne, aber bitte mit Sané, wie man seit gestern in München sagt. Dort wurde nämlich der Neuzugang vorgestellt. Der Leroy, der Sahne, wie der
Bundesliga gesagt. Das Sami Sahne, ja. So, der Sohn vom
Sami Sahne. Sami war der Papa, ja, den habe ich damals noch spielen sehen, ja, als ich klein war.
Und vor allem, da sagen alle Sami Sahne. Und heute sagen alle Sané. Der Yogi, der hat's jetzt aber noch nicht, der hat den Sprung noch nicht geschafft. Der ist der Einzige, der Sahne sagt. Ja.
Da unten in Freiburg, da ist das alles ein bisschen beschaulicher, da merkt man das noch nicht so schnell.
Ja, da sagt man bitte mit Sahne. Wir bleiben sportlich und thematisch, auch in München bei Neuzugängen. Die Basketballer der Bayern Baskets haben ihren neuen Trainer zur ersten Pressekonferenz beordert und offenbart, was sie von ihm erwarten.
Das hört ihr gleich bei uns. Außerdem erfahrt ihr, was ihr Stand jetzt beim MotoGP Grand Prix am Wochenende in Jerez erwarten dürft.
Jerez. Wir gratulieren Felix Loch, erzählen heute am Tag des eigentlichen Starts der Olympischen Spiele von einem bemerkenswerten olympischen Moment der Vergangenheit und wir schauen auf einen Boxkampf in London voraus.
Stand jetzt.
Aktuell.
Letzte Woche haben wir uns hier bei Stand jetzt von unserem Basketball-Experten Sven Metzger einschätzen lassen, was Andrea Trinchieri als neuer Trainer der BBL und vor allem auch dem FC Bayern Basketball bringen kann und wird.
Heute können wir Andrea Trinchieri und die Verantwortlichen der Bayern selbst zu Wort kommen lassen. Gestern Mittag gab Trinchieri nämlich bei den Bayern seine Auftaktpressekonferenz und wir haben natürlich genau hingehört, was Trinchieri, Sportdirektor Daniele Baiesi und Geschäftsführer Marco Pesic gesagt und auch angekündigt haben.
Der FC Bayern Basketball war ja in der abgebrochenen Hauptrunde der letzten Saison noch die tonangebende Mannschaft und auch der Tabellenführer gewesen. Dann kam aber das frühe Aus in den Playoffs und auch im Pokal war ja in der letzten Saison bereits im Achtelfinale Schluss gewesen und in der Europa League, ja gut, da blieb das Team auch weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Das ist natürlich zu wenig für die Ansprüche der Bayern gewesen, denn der FC Bayern müsse wieder
Contender sein, egal gegen wen wir spielen.
Und auch wenn Pesic es nicht explizit sagen wollte, er macht's natürlich ganz klar. Es müssen wieder Titel in München gewonnen werden. Zwar nicht mit Danilo Bartel und Maodo Lo, zwei Nationalspieler, die jetzt abgewandert sind, aber Bayern sei dabei, eine geeignete Mannschaft zusammenzustellen, natürlich im Rahmen der Corona-bedingten finanziellen Verhältnisse. Und dafür habe man auch letztlich ja auch Trinchieri verpflichtet.
Anforderungsprofil des Trainers bei Bayern München ist klar. Dass wir jedes Spiel, in das wir gehen, egal in welchem Wettbewerb wir gehen, ist, dass wir es gewinnen wollen.
Das sind natürlich schon mal klare Vorgaben, die Bayern dem neuen Trainer da gemacht haben. Allerdings ist das auch wenig überraschend. Die Bayern wollen Erfolg und es ist auch nichts, was dem neuen Mann Angst einjagen könnte. Denn mit Druck, da kann Trinchieri gut umgehen, sagt er auch selbst.
No, yesterday one guy told me that pressure makes diamonds. And in my job, you have pressure every day. Pressure is part of the business. Pressure is something that pushes you to be better, that lifts the bar every day. I don't feel any special pressure. I feel the usual pressure to do the best I can.
Und was Trinchieri kann, das hat er ja schon in Bamberg zwischen 2014 und 2018 oder auch zuletzt bei Partizan Belgrad unter Beweis gestellt. Aber warum haben ihn die Bayern eigentlich jetzt nur mit einem Einjahresvertrag ausgestattet? Warum haben sie ihn nicht längerfristig an sich gebunden? Trinchieri und Pesic haben da klare Worte parat, denn das sagt überhaupt nichts über das Vertrauen aus. Das sei in erster Linie den Umständen in der Zeit der Pandemie geschuldet.
It's a very specific situation not for me, not for the players, not for FC Bayern, for everybody in the world. It's a pandemic. So this doesn't mean anything specific, a one-year deal. It means that we talk, we spoke about many things. There is a lot of things that we don't have answers in this moment.
Wir sind dann zusammen in Konsens dazu gekommen, dass wir Schritt für Schritt angehen und keine Sachen machen, wo wir dann nicht gerade stehen können. Weder Andrea noch wir, aber vor allem wir als Verein. Und wir werden sicherlich, wenn alles normal läuft und die Situation sich normalisiert, auch über die Zukunft sprechen. Aber im Stand jetzt konzentrieren wir uns jetzt, dieses Projekt oder diese Vision jetzt erstmal anzuschieben und dann gucken wir weiter.
Und um positiv dann weiter gucken zu können, dafür ist natürlich wichtig, dass sich die Spieler auch voll reinhängen, nicht wie in der letzten Saison. Da hatten es ja einige doch ein bisschen schleifen lassen, sagt zumindest Marco Pesic. Das dürfe auf jeden Fall nicht wieder passieren und dafür will auch Trinkieri sorgen und wieder Begeisterung bei der Mannschaft entfachen, denn sein Mantra ist alles geben und zwar immer. Und er machte schon deutlich, worauf sich Fans, Journalisten, Spieler und auch die Vereinsoberen freuen können.
I don't like to be langweilig.
Stand jetzt aktuell.
Am Wochenende wird in Jerez in Spanien wieder ein Motorrad-Grand Prix ausgetragen, der zweite in Folge an gleicher Stelle. Und nicht nur das wiederholt sich aus der Vorwoche, weiß unser Motorrad-Experte von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com, Gerald Dirnbeck, in seiner Vorschau zu berichten.
Wie so oft ist der Marc Marquez das große Gesprächsthema. Wir erinnern uns, vergangenen Sonntag hat er sich beim ersten Rennen in Jerez den rechten Oberarm gebrochen. Dann ging es am Dienstag nach Barcelona, wo er operiert wurde. Und eigentlich gingen alle davon aus, dass er an diesem Wochenende pausieren muss. Wäre eigentlich logisch. Aber selbst einige seiner Teammitglieder hatten sich schon auf den Heimweg gemacht und die Box in der Jerez Circuit wurde abgebaut. Marquez hat sich aber trotzdem dazu entschieden, es doch zu probieren. Am Donnerstag war er dann wieder an der Strecke und bestand sogar den Check der Ärzte. Somit hat er 2 Tage nach der Operation die Freigabe erhalten, an diesem Wochenende zu fahren. Das ist eigentlich absolut unfassbar. Allerdings wird der Marquez die Freitagstrainings auslassen, um sich einen weiteren Tag Erholung zu gönnen. Das Setup ist ja vom vergangenen Wochenende schon fertig und eigentlich technisch alles bereit. Am Samstag will er es dann auf seine Honda steigen und es wirklich probieren, ob er fahren kann. Und dann will er bewerten, ob er auch das Rennen starten kann, weil es ist natürlich eine Frage, ob man theoretisch fit ist oder ob es dann auch wirklich auf dem Motorrad klappt und die Abläufe laufen und man keine Schmerzen hat. Eine weitere News betrifft Cale Crutchlow, der ebenfalls am Dienstag am linken Kamen operiert wurde. Er wird dieses Wochenende auch wieder fahren und auch Suzuki-Pilot Alex Rins ist nach seiner Schulterverletzung wieder mit dabei. Ein anderes Gesprächsthema im Vorfeld des Wochenendes sind die gelben Flaggen. Am vergangenen Wochenende haben einige Fahrer im Training ihre Zeiten verbessert, obwohl sie vom Gas hätten gehen müssen, nachdem eben andere Fahrer gestürzt waren und im Kiesbett gelegen sind. Nun hat die Rennleitung ein Meeting mit den Fahrern einberufen und erklärt, dass sie ab jetzt wirklich stark verzögern müssen, wenn gelbe Flaggen geschwenkt werden. Hält sich ein Fahrer nicht daran, werden die Rundenzeiten rigoros gestrichen. Aus Sicherheitsgründen will die Rennleitung nun stärker auf dieses Thema achten. Die Fahrer sind teilweise gespalten, weil sie auch glauben, dass vielleicht jemand bewusst eine gelbe Flagge provozieren könnte und somit die anderen Fahrer sich nicht verbessern könnten. Aber bleiben wir mal dabei und warten ab, wie sich das wirklich gestaltet, denn Sicherheit muss immer an erster Stelle stehen. Ein weiteres Thema betrifft Yamaha. Dort haben die Techniker einige Sorgen falten, denn wir erinnern uns, dass Valentino Rossi im ersten Rennen ausgefallen ist, weil die Elektronik in ein Notprogramm gewechselt hat, damit eben kein Schaden beim Motor auftritt. Yamaha macht sich eben Sorgen bezüglich der Zuverlässigkeit. In dieser Woche wurde hier ein Motor von Rossi und einer von Vinales nach Japan zu genauen Untersuchungen geschickt. Ob Yamaha Drehzahlen und Leistung reduzieren muss, ist jetzt noch nicht bekannt an diesem Wochenende. Insgesamt ist es so, dass in dieser verkürzten Saison mit insgesamt 13 Rennen nur 5 Motoren pro Fahrer verwendet werden. Also momentan ist das ein bisschen fraglich, wie jetzt da die Situation von Yamaha weitergehen wird. Trotzdem würde ich sagen, dass Yamaha auch wegen der Marquez-Verletzung der Favorit für Jerez 2 ist. Vor allem Fabio Quartararo und Maverick Vinales sollten wieder im Spitzenfeld eine Rolle spielen. Ja, aber wir wissen, in der MotoGP kann so viel Unvorhergesehenes passieren. Damit können wir uns ganz bestimmt wieder auf ein abwechslungsreiches Rennwochenende freuen. Spannend wird es auf jeden Fall.
Und die Analysen zum Rennen in Jerez, die kriegt ihr natürlich am Sonntag dann bei motorsporttotal.com von Gerald Dirnbeck und seinen Kollegen. Und am Montag, da hört ihr Gerald dann auch wieder bei uns bei Schräglage im MotoGP-Podcast hier auf meinsportpodcast.de.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top. und Flop.
Top des Tages ist ein Farewell der ganz besonderen Art. Hans Wilhelm Müller Wohlfahrt war fast 43 Jahre Mannschaftsarzt des FC Bayern München. 95 bis 2018 auch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Jetzt hört er als Bayern-Doc, Mull genannt, auf. Aber er bleibt der Sportmediziner schlechthin. Zu seinem Bayern-Abschied meldeten sich ganz viele namhafte Ex-Patienten, wenn man das so sagen kann. Bono, der Sänger von U2 zum Beispiel, schrieb: "Ich könnte sicher nicht mehr so über die Stadionbühnen dieser Welt springen, wenn ich den Doc nicht kennengelernt hätte. Ich drücke es mal ganz einfach aus, Doc Müller Wohlfahrt hat mir den Arsch gerettet. Buchstäblich. Usain Bolt und Wladimir Klitschko sagen, er ist der beste Arzt der Welt, der beste Sportmediziner. Das tut auch ein bisschen weh, dass der jetzt von der Bildfläche verschwindet, aber in München, da bleibt er immer noch in seiner Praxis.
Bist du mal von ihm behandelt worden? Du hast ja auch mit der Nationalmannschaft ein bisschen was zu tun.
Ja, tatsächlich hat's mal so ein kleines bisschen im Rücken gezwickt bei einem Länderspiel und da hat er ganz kurz Hand aufgelegt. Ich kann dir gar nicht sagen, ob es jetzt deshalb besser wurde oder schlechter, aber alleine, wenn er das macht und einfach mal sagen zu können, der Doc war dran, das ist, der Mann hat eine Aura. Ja, das ist, der hilft einfach, das ist schon so.
Wie der Kaiser sagen würde, der hat eine Aurora. Ein Flop sind dagegen die ursprünglich mal Favoriten beim World Matchplay im Darts, denn da verabschiedeten sich die Großkopferten der Szene aktuell in den letzten Tagen quasi in Serie. Titelverteidiger Rob Cross ist raus, Siegfach-Weltmeister Michael van Gerven strich vorzeitig die Segel und auch Weltmeister Peter Wright guckt das Turnier nur noch von vor dem Fernseher. Also da ist nichts mit Favoriten, die siegen.
Geburtstagskind des Tages.
Mit 18 war er bereits jüngster Weltmeister der Rodelgeschichte und mit 24, da überholte er Georg Hackl nach Weltmeistertiteln, sein großes Idol. Und heute wird er 31 und ist immer noch heiß auf große Siege. Happy Birthday, Felix Loch.
Loch ist mittlerweile schon sechsfacher Weltmeister im Einsitzer, hat in allen Disziplinen zusammen 13 Mal WM-Gold eingesammelt. Zudem ist er dreifacher Olympiasieger, um nur mal die wichtigsten seiner Erfolge zu nennen.
Wir können es kurz auf den Nenner bringen. Felix Loch ist ein absoluter Ausnahmekönner seiner Sportart und eines seiner Erfolgsgeheimnisse ist seine Größe. 1,91 Mister und das ist ein Vorteil gerade beim Start, denn je größer ein Rodler ist, desto geringer ist die Belastung für die Lendenwirbelsäule, sagt Georg Hackl. Und der ist nur sehr klein, der musste das immer anders ausgleichen.
Natürlich hat er in seiner Karriere auch Rückschläge einstecken müssen, aber von denen ließ er sich nie aus der Eisbahn werfen, kam sogar gestärkt wieder zurück, auch aus der Olympiapleite 2018. Loch war der große Favorit, doch dann unterlief ihm im vierten Lauf ein Fahrfehler und er fiel auf Platz 5 zurück. Nur ein Fehler, aber das ist natürlich beim Rodeln eine Welt.
Und keine Medaille für Loch, nicht das dritte Gold in Serie. Im Winter drauf kam er dann aber von der WM in Winterberg gleich mit dem kompletten Medaillensatz nach Hause. Und das will er auch die nächsten Jahre gerne noch weitermachen, denn dem Rodelsport wird er auch mit jetzt 31 Jahren weiter treu bleiben, bis mindestens nach Olympia 22 noch als Athlet und danach wahrscheinlich als Trainer. Aber diese Gedankenspiele, die sollten wir erstmal vertagen. Heute ist Feiern angesagt. Happy Birthday, Felix Loch.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute jährt sich eine der dramatischsten und ergreifendsten Olympiageschichten zum 112. Mal und die trug sich 1908 zu, bei den Olympischen Spielen in London auf der Marathonstrecke.
Und da die königliche Familie den Start gerne persönlich erleben wollte, sie wollten gerne persönlich dabei sein, aber dazu gerne auch auf ihrer heimischen Terrasse sitzen bleiben, wurde das Rennen am Schloss Windsor gestartet. Einziges Problem war dabei, die Strecke bis zum Zielstrich im Olympiastadion verlängerte sich dadurch von den ursprünglich geplanten 40 Kilometer auf 42,195 Kilometer.
Und das ist seitdem auch die offizielle heutige Marathondistanz. Aber damals war es neu und die Marathonläufer waren noch nicht so richtig darauf eingestellt, offenbar. Zumindest der 22-jährige Dorando Pietri aus Italien nicht. Der rannte, was seine Schuhe hergaben, hatte zwischenzeitlich einen Vorsprung von 10 Minuten auf den Zweitplatzierten sogar herausgelaufen.
Doch 350 Meter vor dem Zielstrich ging ihm plötzlich die Puste aus. Fünfmal brach er zusammen. Fünfmal rabbelte er sich wieder auf und wankte dem Ziel dann entgegen. Mehr als 9 Minuten brauchte er, bis er dann den Zielstrich erreicht hat. Und überquerten konnte ihn dank tatkräftiger Mithilfe eines Kampfrichters und eines Arztes. Die griffen Pietri unter die Arme, stützten ihn auf den letzten Metern dann bis ins Ziel.
Das fanden aber die Amis alles andere als korrekt. Sie legten Protest ein, denn schließlich hatte Pietri fremde Hilfe in Anspruch genommen. Der Protest kam auch durch, Pietri wurde disqualifiziert und der ursprünglich zweitplatzierte Ami John Hayes, der bekam am Ende die Goldmedaille. Pietri wurde aber immerhin von Königin Alexandra von Großbritannien mit einem Goldpokal für seine kämpferische Leistung geehrt. Mehr tolle Olympiageschichten kriegt ihr übrigens in den nächsten Wochen im Flair der Ringe, unserem Olympia-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Wenn schon keine Olympischen Spiele in Tokio stattfinden. Bei uns gibt's olympisches Ersatzprogramm.
Stand jetzt aktuell.
Manchmal liefert die Corona-Krise auch unfreiwillig komische Bilder. Andreas, hast du von den beiden Boxern Michael Wallisch aus Hamburg, aus dem Boxstall von Errol Ceylan und dem Engländer Joe Joyce die Bilder gesehen, diesen Corona-Stare-Down?
Also der Wahnsinn, oder? Ja, Face-Off zweier Boxkontrahenten, getrennt durch eine... Oh mein Gott, was eine Plexiglasscheibe. Ja. Das habe ich vorher tatsächlich noch nie gesehen. Keine Kopfstöße, kein Fausthieb, nicht anspucken. Oh Gott, das wäre jetzt sowieso gar nicht möglich. Oh. Ja, sonst stehen die immer Nase an Nase. Diesmal ist eine Scheibe dazwischen. Corona-Schutz 3.0.
Das sah so ein bisschen aus wie so ein Pantomime hinter der Glaswand, diese bekannte Geste. Aber am Samstag wird diese Scheibe dann zwischen den beiden weggenommen. Also natürlich nur, wenn sie vorher auch ihre Corona-Tests bestehen. Dann gibt's nämlich in London das Schwergewichtsduell der beiden. Das ist kein WM-Kampf, sondern ein Aufbaukampf. Und der natürlich unter entsprechend scharfen Hygienevorschriften. Natürlich ohne Zuschauer, aber vor TV-Kameras. In den Studios von BT Sport wird das Duell ausgetragen. Und was sollten unsere Hörer zu Joyce wissen?
Ja, also Joe Joyce ist, wie du schon gesagt hast, er ist Engländer, 34 Jahre alt und als Profi bisher noch komplett ungeschlagen. 10 Kämpfe hat er bestritten, alle 10 gewonnen, 9 davon durch Knockout.
Oha, also den Spitznamen Juggernaut, also Lastzug, den hat er nicht von ungefähr bekommen. Der scheint seine Gegner ja wirklich regelrecht zu überfahren.
Ja, das sind sehr imposante Zahlen, das muss man sagen. Und die zeigen auch, warum ihn sein Promoter Frank Warren mittelfristig für Kämpfe gegen Superstars wie Anthony Joshua oder Tyson Fury in Stellung bringen will und sich da dann durchaus mit ihm auch was ausrechnet.
Das möchte Wallisch aber gerne verhindern und seinerseits möglichst bald gegen Tyson Fury in den Ring steigen. Und empfehlen dafür will sich Wallisch nun bei dem Aufbaukampf am Samstag in London gegen Joyce, den er auf der Pressekonferenz vor dem Kampf so einschätzte.
Joe is a fighter, is a good, tough opponent. He have a good amateur career. He did some good fights as amateur. He have already some good names in his record as a pro. That's the reason, because he's under the top 15 in the world. So I respect him as a fighter.
Der Respekt ist angebracht, denn Wallischs Kampfbilanz, 23 Kämpfe, 20 Siege, 13 K.O.s, aber die letzten drei gingen alle in Folge verloren. Das Momentum scheint nicht auf der Seite des Deutschen zu sein.
Und der Kampf gegen Joyce kam jetzt auch eher kurzfristig zustande, war nicht von langer Hand geplant. Wallisch nahm die Herausforderung aber trotzdem natürlich sofort an.
I said yes, because I want to fight the best of the world and he's one of them and I said yes, immediately.
Und Wallisch war ohnehin gerade im Trainingslager in Danzig, nämlich zusammen mit Ex-Weltmeister Darius Michalczewski hat er gearbeitet, sich physisch und mental in Schuss gebracht, wie er selbst sagt. Und welche Taktik hat er sich jetzt für den Fight am Samstag zurechtgelegt?
About the tactics, we have some plans and we did tactics plans for the fight on Saturday. I want to go into the details, but I will say that we have a good fight and it will be for every boxing fans and people. There are two good boxing skills fighters. They will meet us on Saturday and they will see a good fight.
In die Karten lässt er sich also auf keinen Fall gucken. Klar, jetzt seine Taktik gegen einen K.O.-Schläger wie Joyce zu verraten, das wäre so ein bisschen was wie Selbstmord im Ring. Aber es verspricht, ein Kracher-Duell zu werden. Ein Duell, das auch Joyce mit Respekt im Bauch angehen wird.
Yeah, I mean, I've looked at his performances against like FA Jagba and Tony Yoka. So he's a very skillful European-style boxer. And, you know, we come in to win and take my scalp. So I'm not going to take him lightly.
Beide sind knapp 2 Meter groß, körperlich also quasi auf Augenhöhe. Und wie gehört, mit viel Respekt voreinander. Aber wird's ein Fight, den Wallisch am Ende gewinnen wird?
Of course. But I will say something. I will say Joe is a good and respectful man when we meet here. And he's a fighter as I respect, because I met very big guys in the business and they are always with respect. They handle you with respect, and if you're both fighters and you know you're fighters, you go into the ring and give them the people a good show. Yeah, but outside of the ring, we can shake the hands and say, okay, good man.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Motorrad wird also am Wochenende gefahren, es wird geboxt und auch beim Snooker geht es hoch her. Bei der Snooker-WM-Qualifikation ist heute sozusagen der Tag der Deutschen. In Runde 2 sind nämlich gleich beide deutschen Starter im Einsatz.
Genau, und unser meinsportpodcast.de Snooker-Experte Christian Oemeke ist auch bereits voller Vorfreude.
Eine richtig tolle Geschichte am Nachmittag, Simon Lichtenberg gegen Mark Joyce und am Abend dann eben Lukas Kleckers gegen Akani Songsam Sawat.
Kleckers hatte Runde 2 kampflos erreicht, für ihn ist es also quasi ein Kaltstart. Worauf kommt es jetzt für ihn gegen Akani an?
Vom Spielstil könnte Lukas daran eine ganz gute Gelegenheit haben gegen Sunny Akani. Akani ist so ein bisschen eher etwas methodischerer Spieler, ein etwas langsamerer. Das heißt vom Stil her ähnlich wie Lukas, der ja auch so ein bisschen länger braucht manchmal. Aber eben, ich glaube, dass er das Match gegen Sydney Wilson in der ersten Runde nicht hatte, das wird sich für ihn so ein bisschen als Nachteil herausstellen. Denn ich glaube, Simon Lichtenberg hat jetzt einfach gestern gemerkt, ich fühle mich wohl gegen Adam Duffy. Ich habe hier eine richtig gute Leistung gezeigt. Ich konnte mich einspielen, mich an die Bedingungen gewöhnen und wird dann eben schon mit einem bisschen anderen Gefühl einfach in die zweite Runde gegen Mark Joyce reingehen. Und ja, Lukas Kleckers, der muss dann eben kalt gegen Sunny Akani ran, der zwar dann natürlich auch kalt einsteigt in diese Weltmeisterschaftsqualifikation, aber eben noch deutlich mehr Erfahrung mitbringt.
Die Kollegen von Total Clearance haben also alles im Blick und werden in ihrem Podcast natürlich drüber berichten. Hören könnt ihr es selbstverständlich auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Fußball wird auch gespielt in Frankreich nämlich. Da geht heute Abend sogar ein Spiel um den Titel über die Bühne. Um 21 Uhr steigt das Pokalfinale zwischen Paris Saint-Germain und AS Saint-Étienne. PSG war ja auch nach dem Saisonabbruch schon zum Meister gekürt worden. Jetzt winkt Thomas Tuchel sogar das Double und Paris der 13. Pokalsieg. Und in England geht es unter anderem im Abstiegskampf zur Sache.
Stand jetzt also viel los am Wochenende und Stand jetzt war es das auch von uns für heute mit dieser Sendung hier auf meinsportpodcast.de für heute und für diese Woche. Wir haben euch hoffentlich wieder wie jeden Werktag pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht, damit ihr dann heute nochmal zum Wochenabschluss wieder bestens präpariert in den verbalen sportlichen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gehen könnt und den hoffentlich auch siegreich bestreitet. Montag sind wir dann wieder für euch da.
Habt einen schönen Freitag, einen sonnigen Start ins Wochenende und viel, viel Zeit für euch, für eure Lieben und vielleicht auch für ein bisschen Sport. Geht laufen, geht paddeln, fahrt eine Runde mit dem Rad und abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns natürlich auch bewerten und Sterne geben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt uns gerne an Stand jetzt und natürlich auch meinsportpodcast.de.
Denn hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im ganz Speziellen. Danke für euer Interesse und bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.